Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examensprüfungen. Geh einfach auf lto.de/daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de/daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute weiterhin in unserem Weihnachts- und Silvester-Special unterwegs in der vorletzten Folge. In den zwei letzten Folgen schauen wir uns jetzt im Überblick das Gewerberecht an. Ich finde, ein sehr, sehr spannendes Themenfeld und für Klausuren deswegen sehr geeignet, weil es ganz viel verschiedene Dinge abprüft, die im öffentlichen Recht immer relevant sind. Und zwar kann man mit der Gewerbeordnung viele Fälle schaffen, in dem der Klausurenschreiber viel mit dem Sinn und Zweck argumentieren muss, ein bisschen Hintergrundwissen haben sollte, damit man bestimmte Fälle gut lösen kann, weil hier dieses Verhältnis zwischen Anzeigepflicht, Genehmigung, Erlaubnis, Widerruf der Genehmigung, Rücknahme, dieses System ganz klassisch vorkommt. Und da man einmal verstehen muss, wie dieses System eigentlich funktioniert. Natürlich muss man so Begriffe beherrschen, weil die immer wieder vorkommen, sowas wie den Unzuverlässigkeitsbegriff, was ist ein Gewerbe, wie wird ein Gewerbe definiert. Das sind natürlich alles Dinge, die sind in sehr vielen Bereichen irgendwie notwendig, weil der Zuverlässigkeitsbegriff immer wieder vorkommt, genauso wie der Gewerbebegriff. Und all das werden wir uns jetzt in den nächsten zwei Folgen anschauen. Ich muss mich dabei ein bisschen zurückhalten, weil Gewerberecht einer meiner Lieblingsfächer ist und ich dann nicht zu viel abschweife und deswegen habe ich mir hier auch auf dem Zettel so ein paar Sachen notiert, die auf jeden Fall genannt werden müssen und nicht, dass ich dann irgendwie bei bestimmten Themen abdrifte. Wir wollen das ja, wie gesagt, nur im Überblick uns heute anschauen, weil das natürlich auch alles in unserer öffentlich-rechtlichen Reihe noch im Detail vorkommen wird. Gut, fangen wir mal damit an, womit ihr immer arbeiten könnt in der Klausur und zwar mit der Zielrichtung der Gewerbeordnung. Warum gibt es überhaupt die Gewerbeordnung? Kann man natürlich wie immer in Paragraph 1 reinschauen. Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, soweit nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind. Das heißt, die erste Zielrichtung der Gewerbeordnung ist die Durchsetzung oder die Gewährleistung der Gewerbefreiheit. Also grundsätzlich sind die Gewerbe frei, außer es ist in der Gewerbeordnung was anderes angeordnet. Und daran hören wir schon, außer es wird was anderes angeordnet. Warum kann mal was anderes angeordnet sein? Beziehungsweise warum kann ein Gewerbe zum Beispiel genehmigungspflichtig sein? Warum muss man vielleicht ein Gewerbe anzeigen? Ja, alles aufgrund der Gefahrenabwehr. Und deswegen haben wir hier auch die zweite Zielrichtung. Das heißt, einerseits soll die Gewerbeordnung natürlich die Gewerbefreiheit gewährleisten, aber andererseits auch Gefahren für die Bürger abwehren, wenn von einem Gewerbe eine Gefahr ausgehen könnte. Und dafür hat der Gesetzgeber jetzt eben die Gewerbeordnung geschaffen, die im Groben und Ganzen aus vier wichtigen Titeln bestehen. Ne, mehr braucht ihr nicht. Das sind eigentlich Titel 1 bis Titel 4. Titel 1 ist so der ganze allgemeine Kram, den man so braucht. Und Titel 2 sind alle Regelungen zum sogenannten stehenden Gewerbe. Titel 3 ist alles zum Reisegewerbe und Titel 4 alles zu Messen, Ausstellungen und Märkten, die in bestimmten Bundesländern nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil hier der Gesetzgeber dem Land die Gesetzgebungskompetenz eingeräumt hat und deswegen haben viele Bundesländer zu den Märkten was Eigenes geregelt. In Rheinland-Pfalz ist das jetzt als Beispiel das LMAMG. Deswegen muss man eventuell für Messen und Märkte dann jetzt in Rheinland-Pfalz in das LMAMG reinschauen und ja, je nachdem, ob in eurem Bundesland was Ähnliches geregelt ist, ansonsten nimmt man dann einfach das Bundesrecht, also die Gewerbeordnung. Ähnlich wie im Baurecht wird natürlich hier auch mit dem Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis gearbeitet. Wenn also eine Erlaubnis für ein Gewerbe notwendig ist und beantragt ist und die Voraussetzungen vorliegen, dann hat derjenige, der die Erteilung beansprucht, auch einen Anspruch auf Erteilung. Und diese Erlaubnis bei bestimmten Gewerben, die ist natürlich genau wie alle anderen Genehmigungen erstmal vorhanden. Das heißt, wenn man das Gewerbe irgendwie untersagen möchte, muss man natürlich diese Erlaubnis auch erstmal zurücknehmen oder widerrufen. Das geht grundsätzlich nach den Paragraphen 48, 49 VWVFG. Eventuell haben wir hier aber auch noch speziellere Regelungen, auf die wir dann noch eingehen werden. Das heißt, ihr merkt es, warum Gewerberecht so spannend ist, ne? Weil auch allgemeines Verwaltungsrecht mit reinkommt, aber auch so richtig viel Neues kommt, also sowas wie Reisegewerbe, was eine Reisegewerbekarte, dann auch Gaststättenrecht spielt im Gewerberecht auch immer eine Rolle. Ist auch total spannend. Also ihr habt spannendes Fachrecht und auch noch ganz viel allgemeines Verwaltungsrecht zusammen. Deswegen macht es das Ganze sehr viel spannender als manch anderes Rechtsgebiet. So, jetzt müssen wir klären, was ist ein Gewerbe? Ein Gewerbe wird aus 4 positiven und 3 negativen Merkmalen definiert. Ein Gewerbe ist jede erlaubte, auf Gewinnerzielung gerichtete, selbstständige und auf Dauer angelegte Tätigkeit, die keine Urproduktion, kein freier Beruf und keine Vermögensverwaltung ist. Der Gewerbebegriff ist aber dynamisch und soll eben auf die Vielgestaltigkeit der gewerblichen Entwicklungen reagieren können. Deswegen gibt es keine pauschalen Typisierungen eines Gewerbes. Gibt es also auch in der Gewerbeordnung nicht, sondern man will eben den Gewerbebegriff immer wieder anpassen können, falls neuartige Gewerbe auftreten, die wir vorher so nicht haben. Gerade auch im Rahmen der Digitalisierung entstehen natürlich immer wieder neue Gewerbeformen und da möchte man das irgendwie alles von erfassen. Aber es gibt natürlich bestimmte Definitionen für die einzelnen Tatbestandsmerkmale. Also zum Beispiel für die Erlaubtheit des Gewerbes. Was heißt das jetzt? Erlaubt und damit grundsätzlich auch als Gewerbe ausübbar ist eine Tätigkeit, die nicht generell gegen geltendes Verfassungsrecht oder Strafgesetze verstößt. Warum gibt es jetzt diese Voraussetzung? Fragen wir uns wieder. Also der Sinn und Zweck dieses Erlaubtheitbegriffs ist eben, weil der Gesetzgeber bestimmte Verhaltensweisen aus dem Gewerberecht verbannen wollte. Und sobald es aus dem Gewerberecht verbannt ist, kann man eben die Anwendbarkeit des Polizei- und Ordnungsrechts eröffnen. Und das heißt, für bestimmte Gewerbe sagt man, na, da wollen wir nicht, dass die Gewerbeordnung einschlägig ist, dafür haben wir das Polizei- und Ordnungsrecht. Lass uns das lieber danach regeln. Ein Klassiker, der immer wieder vorkommt, sind sozial unwertige Tätigkeiten. Sind die jetzt erlaubt oder nicht? Und hier wurde früher insbesondere an Prostitution gedacht oder irgendwelche Gewerbe, die Sexualität kommerzialisieren. Das ist also immer umstritten gewesen, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Aber inzwischen haben sich natürlich die normalen sittlichen und moralischen Wertvorstellungen so verändert, dass Prostitution zum Beispiel auch nicht mehr sozial unwertig ist, weil es gibt ja auch das Prostitutionsgesetz. Das heißt, der Gesetzgeber hat gesehen, ja, das ist ein ganz normales Gewerbe, das muss ein ganz normales Gewerbe sein. Und hat das deswegen extra da rausgenommen. Bei bestimmter Kommerzialisierung von Sexualität kann man sich natürlich darüber streiten, ob das erlaubt ist oder nicht. Man kann insbesondere dann darüber diskutieren, wenn eben der Zugang zu dieser Kommerzialisierung der Sexualität nicht beschränkt wird, also auch Jugendliche damit in Kontakt kommen könnten. Dann kann man natürlich überlegen, okay, das könnte vielleicht mal sein, dass es dann nicht mehr erlaubt wäre und dann könnte man darüber nachdenken, dass es kein Gewerbe ist. Aber das ist in der Regel inzwischen nicht mehr so. Dann brauchen wir die Gewinnerzielungsabsicht. Gewinnerzielungsabsicht ist das planmäßige Streben, mehr zu erwirtschaften, als zur Deckung der betrieblichen Kosten erforderlich ist. Warum hat der Gesetzgeber diesen Tatbestandsvoraussetzung gewählt? Weil er eben gemeinnützige Betätigungen ausklammern wollte. Außerdem wollte er, dass nicht jeder Bagatellfall vom Gewerbebegriff erfasst wird. Dann brauchen wir den Begriff der Dauerhaftigkeit und den braucht man nicht irgendwie zu definieren, sondern der dient einfach, um bestimmte Bagatellfälle auszuschließen und hierzu zählen bloß gelegentlich ausgeübte Tätigkeiten. Aber wenn diese mit Wiederholungs- bzw. Fortsetzungsabsicht ausgeübt werden, dann ist das eben schon von Dauer und dann kann man den Begriff der Dauerhaftigkeit bejahen. Also ist die Wiederholung und der Umfang entscheidend. Dann der Begriff der Selbstständigkeit. Grundsätzlich muss ein Gewerbetreibender selbstständig sein. Er wird also auf eigene Rechnung, in eigener Verantwortung, unter eigenem Namen tätig. Hier kann insbesondere mal die Strohmann-Problematik eine Rolle spielen. Dann darf dieses Gewerbe keine Urproduktion sein. Also die Urproduktion ist die Gewinnung roher Naturerzeugnisse. Dann darf das Gewerbe auch kein freier Beruf sein. Und freie Berufe sind wissenschaftliche, künstlerische oder schriftstellerische Tätigkeiten höherer Art, die eine höhere Bildung erfordern. Und es darf keine reine Vermögensverwaltung vorliegen. Also solche Betätigungen von der gewerberechtlichen Regulierung freigestellt werden, welche die Schutzzwecke der Gewerbeordnung nicht oder nur geringfügig berühren. Haben wir das alles? Liegt ein Gewerbe vor? Und die Gewerbeordnung findet Anwendung. Jetzt gibt es hier, ich sag mal, zwei verschiedene Arten von Gewerbe. Einmal das stehende Gewerbe und einmal das Reisegewerbe. Wie man das voneinander abgrenzt, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Heute schauen wir uns nur einmal das stehende Gewerbe an, also Titel 2. Was ist jetzt das stehende Gewerbe oder was muss man hier wissen, wenn man das Ganze sich im Überblick anschaut? Hier ist es wichtig, erstmal § 14 zu kennen, das ist die Anzeigepflicht. Das heißt, der Gesetzgeber wollte, ja, wir wissen grundsätzlich, Gewerbe kann hier jeder ausüben und du brauchst keine Genehmigung für das Gewerbe, grundsätzlich. Aber wir möchten trotzdem, dass du es anzeigst, denn wir möchten einmal aus statistischen Zwecken und aus gefahrenabwehrrechtlichen Zwecken natürlich wissen, was sind hier überall für Gewerbe tätig, einerseits. Dann gibt es andererseits als bei dem stehenden Gewerbe die sogenannten zulassungspflichtigen Gewerbe. Da musst du also eine Erlaubnis beantragen. Das funktioniert klassisch wie in der Baugenehmigung. Also ich gehe zur Gewerbeaufsichtsbehörde und sage hier, ich habe das und das Gewerbe, ich zeige es dir einmal an, ich weiß, ich brauche dafür eine Erlaubnis, bitte erteile mir die Erlaubnis, die Voraussetzungen dafür liegen vor. Dann bekommt man eben für das zulassungspflichtige Gewerbe eine Erlaubnis, die ich ja ansonsten eigentlich nicht brauche. Also nur für spezielle Gewerbeformen muss ich eine Erlaubnis beantragen. Und jetzt muss man dieses System einmal verstehen. Und zwar gibt es ja erlaubnisfreies und erlaubnisbedürftiges Gewerbe. Und je nachdem, in welchem Bereich ich mich befinde, also entweder erlaubnisbedürftig oder erlaubnisfrei, kann die Gewerbeaufsichtsbehörde unterschiedlich gegen mich vorgehen. Gehen wir mal zuerst zum erlaubnisbedürftigen Gewerbe. Das heißt, ich habe eine Erlaubnis erhalten. Das heißt, die Behörde kann jetzt nicht einfach zu mir hingehen und sagen, ja, ich untersage dir jetzt das Gewerbe und schließe das. So, das geht nicht. Das kann sie nicht einfach machen, weil sie muss mir erstmal die Erlaubnis widerrufen. Das heißt, der erste Schritt der Behörde wäre, mir die Erlaubnis zu widerrufen. Der nächste Schritt wäre, gehen wir jetzt mal vielleicht von der Gaststätte aus, mir die Gaststätte zu schließen. Und das kann sie nach § 15 Absatz 2 Gewerbeordnung, also der zweite wichtige Paragraph, den wir da kennen müssen. Diesen § 15 Absatz 2, den kann sie jetzt mit dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz durchsetzen gegen mich. Beim erlaubnisfreien Gewerbe ist das ein bisschen kürzer und es sind andere Paragraphen, die hier entscheidend sind. Und zwar läuft es beim erlaubnisfreien Gewerbe folgendermaßen. Ich übe ein Gewerbe aus, weiß, ich muss es anzeigen, gehe hin und zeige es an. § 14 kennen wir. Dann kommt die Behörde zu mir und sagt, wir merken, du bist unzuverlässig. Und deswegen untersagen wir dir jetzt dein Gewerbe. Dann macht sie das nicht, indem sie irgendwas widerruft, weil es gibt ja gar nichts, was widerruft werden kann. Das heißt, dieser Schritt fällt schon mal weg. Jetzt macht sie aber auch nicht Folgendes. Sie kommt nicht zu mir und sagt, wir schließen jetzt dein Gewerbe, § 15 Absatz 2 Gewerbeordnung. Denn § 15 Absatz 2 Gewerbeordnung ist nur in Bezug auf erlaubnisbedürftige Gewerbe anwendbar. Sondern sie kommt zu mir hin und untersagt mir mein Gewerbe nach § 35 Gewerbeordnung. Das ist also der dritte Paragraph, der wichtig ist. Und diesen § 35 Gewerbeordnung, den kann jetzt die Behörde mit dem Landesverwaltungsvollstreckungsrecht durchsetzen. Das heißt, je nachdem, ob ich ein erlaubnisbedürftiges Gewerbe führe oder ein erlaubnisfreies Gewerbe führe, muss die Behörde mit unterschiedlichen Normen gegen mich arbeiten. Beim erlaubnisbedürftigen Gewerbe mit dem § 15 Absatz 2, nachdem widerrufen worden ist, und beim erlaubnisfreien Gewerbe nach § 35 Gewerbeordnung. Ne? Das ist also schon mal wichtig, dass man sich das merkt. Was ist jetzt aber, wenn es das erlaubnisbedürftige Gewerbe gibt, aber ich das ohne Erlaubnis rechtswidrig ausübe. Was passiert dann? Dann entfällt natürlich dieser Schritt des Widerrufs der Behörde. Aber sie geht dann auch sofort mit § 15 Absatz 2 gegen mich vor. Das heißt, hier entfällt praktisch nur der Schritt Erlaubniserteilung, Widerruf der Erlaubnis. Aber es wäre jetzt hier grob falsch, mit dem § 35 Gewerbeordnung gegen mich vorzugehen. Denn der ist hier nicht anwendbar. Wir brauchen § 15 Absatz 2. So, jetzt habt ihr einmal das System gehört. Jetzt schauen wir uns die zwei Normen, die ich gerade genannt habe, nochmal an, denn die sind einfach wichtig, dass man die kennt. Also erst starten wir mit § 15 Absatz 2, der an einer bisschen eigenartigen Stelle steht, wenn man es so nimmt, denn § 15 im Absatz 1 steht, die Behörde bescheinigt innerhalb 3 Tage den Empfang der Anzeige. Ist auch logisch, § 15 steht nach § 14, wo es um die Anzeigenpflicht geht. Und eigentlich sind wir ja noch überhaupt nicht bei den zulassungspflichtigen Gewerbe, das kommt erst hinten raus, nach § 34 fortfolgende. Aber trotzdem steht jetzt hier in § 15 Absatz 2, wird ein Gewerbe, zu dessen Ausübung eine Erlaubnisgenehmigung, Konzession oder Bewilligung erforderlich ist, ohne diese Zulassung betrieben, so kann die Fortsetzung des Betriebes von der zuständigen Behörde verhindert werden. Das ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Also diese Schließungsmöglichkeit des Gewerbes von der Behörde, wenn es um ein zulassungspflichtiges, also erlaubnisbedürftiges Gewerbe geht. Das ist also wichtig, dass man den kennt. § 35 ist noch viel wichtiger, denn es geht in der Klausur in der Regel um den § 35. Warum ist das so? Weil der § 35 verschiedene Dinge enthält, die der Klausurensteller auch wieder super findet. Nämlich zum Beispiel den Begriff der Zuverlässigkeit. Der kommt auch alle Nase weit vor. Und hier heißt es jetzt in § 35 Absatz 1 Satz 1, die Ausübung eines Gewerbes ist von der zuständigen Behörde ganz oder teilweise zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden oder einer mit der Leitung des Gewerbebetriebs beauftragten Person in Bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die Untersagung zum Schutze der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. Der Begriff der Unzuverlässigkeit wird jetzt folgendermaßen definiert. Unzuverlässig ist derjenige Gewerbetreibende, der nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß betreiben wird. Und hier merken wir jetzt, aha, wieder super für den Klausurensteller. Es ist irgendwie nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens zu gehen. Aha, hier kann wieder der Klausurenschreiber argumentieren. Hier kann ich erkennen, ob er rechtlich argumentieren kann, die wichtigen Dinge aus dem Sachverhalt rausziehen kann. Hier gibt es aber natürlich auch Fallgruppen, weil der Unzuverlässigkeitsbegriff natürlich so unbestimmt ist, dass wir da bestimmte Fallgruppen brauchen. Die Fallgruppen sind zum Beispiel Unzuverlässigkeit beim Verstoß gegen gewerbebezogene Vorschriften. Also wenn jemand Schwarzarbeit fördert, führt das zu Unzuverlässigkeit. Wenn jemand wiederholt gegen Jugendschutz verstößt, führt das zur Unzuverlässigkeit. Ein kontinuierlicher Verstoß gegen das Ladenöffnungsgesetz führt zur Unzuverlässigkeit. Dann gibt es die Unzuverlässigkeit beim Verstoß gegen sonstige Strafgesetze. Hier ist immer wichtig, dass man darauf achtet, dass diese Straftaten in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gewerbe stehen. Das ist bei Eigentums- und Vermögensdelikten eigentlich immer der Fall, auch bei Drogendelikten und Duldung von Rauschgifthandel zum Beispiel. Wo man aber immer gucken muss, sind zum Beispiel Straßenverkehrsdelikte. Das kann natürlich beim Taxengewerbe eine große Rolle spielen. Aber wenn ich jetzt irgendwie hier am Computer irgendein IT-Programm baue oder sowas, und das ist mein Gewerbe, dann ist mir der Straßenverkehr herzlich egal. Und dann muss man halt hier argumentieren, das muss nicht unbedingt zu einer Unzuverlässigkeit führen von dem Gewerbe, wenn er gegen Straßenverkehrsgesetze verstoßen hat. Dann gibt es noch die Fallgruppe der Unzuverlässigkeit bei fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, also wenn jemand einfach pleite ist. Dann gibt es noch die Unzuverlässigkeit bei Förderung der Unsittlichkeit und Unzuverlässigkeit bei sonstigen Tatsachen, wie zum Beispiel übermäßiger Alkoholkonsum und ähnliches. Das heißt, das Gute ist, wir haben Fallgruppen, aber wir dürfen uns natürlich nicht stupide an diese Fallgruppen halten, sondern wir müssen auch versuchen, selbst zu argumentieren und zu gucken, ja, ist das, was im Sachverhalt dargelegt ist, also die Verstöße, die sich der Gewerbetreibende geleistet hat, führen die zur Unzuverlässigkeit. und ein wirklich sehr spannender Fall und auch ein Klausurklassiker. Den werden wir jetzt in der nächsten Folge machen. Und zwar geht es hier um den Klausurklassiker im Gewerberecht, den ihr immer, immer, immer braucht. Und zwar geht es um den maßgeblichen Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage. Ganz kurz als Teaser für die nächste Folge, was meine ich damit? Ich meine damit, wenn jemand unzuverlässig ist oder die Behörde sagt, ja, du bist unzuverlässig, weil du wirtschaftlich nicht leistungsfähig bist. Weil eben jetzt der Gewerbetreibende pleite ist. Und deswegen gibt es jetzt die Gewerbeuntersagung nach § 35 GEWO. So, wird also das Gewerbe untersagt. 2 Wochen später gewinnt der Gewerbetreibende im Lotto und kann seine Schulden voll bezahlen und ist wieder voll leistungsfähig. Welcher Zeitpunkt ist jetzt hier entscheidend zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage? Der Zeitpunkt, wo er das zurückgezahlt hat oder der Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde? Das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen und dann auch nochmal zum Reisegewerbe abgrenzen. Bis dahin, tschüss!